Hallo und herzlich willkommen zu deinem Veränderungskatalysator, dem Podcast zu Führung, Coaching und Wissenschaft. Mein Name ist Jasmin Schweiger, ich bin Wirtschaftspsychologin mit dem Schwerpunkt Führung, Gründerin der Online-Akademie für Leadership Coaching und auf der Mission, Führung zukunftsfähig, sinnhaft und nachhaltig auszurichten. Schön, dass du da bist und wir gemeinsam die Arbeitswelt der Zukunft gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Für diese Podcast-Folge interviewe ich Professor Dr. Claudia Liske. Sie ist Professorin an der Technischen Hochschule Ingolstadt und betreut dort das Lehrgebiet Internationales HR-Management. Zudem ist sie Prodekanin Transfer sowie Studiengangsleiterin und Studienfachberaterin Betriebswirtschaft an der THI. Vor ihrer Tätigkeit an der THI war sie 9 Jahre bei der Allianz im Bereich Personalmarketing, Personalentwicklung und Personalcontrolling tätig. Frau Liske, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Wir haben ja gesagt, wir möchten in dieser Podcast-Folge über die Zukunft des HR-Managements sprechen. Bevor wir dies aber tun, möchte ich so ein paar einleitende Fragen stellen. Und wie das natürlich auch immer so ist an der Hochschule oder auch an der Universität, damit wir von der gleichen Grundlage ausgehen, ist es natürlich wichtig, dass wir so eine gemeinsame Definitionsgrundlage haben. Wie definieren Sie denn HR-Management?
Also HR oder HR-Management umfasst aus meiner Sicht alle Aspekte, die darum gehen, Personal gezielt im Unternehmen einzusetzen. Das heißt zunächst von dem, dass wir die richtigen Mitarbeitenden finden, die dann eben entsprechend im Unternehmen einsetzen, schulen, in der Weiterbildung, die Vergütung, ganzen Compensation-Aspekte, die damit verbunden sind, bis hin dazu, dass eben irgendwann vielleicht jemand auch das Unternehmen wieder verlässt. Also sehr breite Prozesskette, die damit gestaltet ist. Neben administrativen Aspekten, wo in der Vergangenheit stark der Fokus im Bereich Personalwesen, Personalwirtschaft drauf lag, hat sich in den letzten Jahren sehr stark auch der strategische Fokus rausgebildet. Und das ist für mich eben auch ein ganz wichtiger Aspekt dieses HR-Managements, in dem Thema Führung und eben auch in Richtung Unternehmensführung, da HR eine wichtige Rolle spielen sollte.
Gehen wir doch nochmal auf diesen strategischen Aspekt so ein bisschen ein. Das finde ich super spannend. Also was heißt das denn, wenn ich jetzt als Unternehmen sage, okay, ich möchte dem HR-Management eine strategischere Ausrichtung auch geben oder eben auch strategisch berücksichtigen?
Also aus meiner Sicht sehen wir bei den Unternehmen natürlich momentan ganz stark durch die geopolitischen Probleme, die wirtschaftlichen Probleme, eine Situation, wo Unternehmen aber auch durch die Digitalisierung, durch KI getriebene große Transformation passiert. Und das heißt, ich muss mir als Unternehmen wirklich Gedanken machen, wie stelle ich mich strategisch zukünftig auf? Und da spielt aus meiner Sicht HR eine ganz wichtige Rolle, eine Schlüsselrolle. Welche Mitarbeitenden, welche Kompetenzen brauchen wir für die Welt von morgen in unserem Unternehmen? Und wenn ich eben eine Unternehmensstrategie aufsetze, sollte ich aus meiner Sicht von Anfang an HR mit ins Boot holen, um zu wissen, welche Schlüsseltechnologien sind gefordert, wo benötigt das Ganze. Und eben abgeleitet aus der Unternehmensstrategie kommt natürlich dann die Personalstrategie.
Ja. Wenn wir jetzt heute auf das Personalmanagement blicken, Sie haben jetzt gerade schon so ein paar Stichworte gesagt, aber wie würden Sie denn in wenigen Worten beschreiben, wo HR aktuell steht?
Also aus meiner Sicht haben wir eine große Veränderung in der HR-Welt, einen grundlegenden Wandel, den wir hier feststellen, getrieben eben zum einen durch geopolitische, wirtschaftliche Krisen, aber natürlich große Herausforderungen wie den demografischen Wandel, Wertewandel, den wir sehen, das Thema Digitalisierung, was eben auch HR alles sehr mitnimmt und eine große Veränderung auch beim HR selber auslöst. Und das seit mehreren Jahren, gerade das Thema Digitalisierung, bedeutet ja auf der einen Seite, dass HR sich selber verändern muss, die Digitalisierung dort, die KI stark Einzug hält und auf der anderen Seite ich aber auch die Mitarbeitenden im Unternehmen fit machen muss für die Digitalisierung, für die KI-Welt da draußen. Und das heißt, ich habe hier so eine doppelte Rolle als HR-Management und da zeigen Studien, dass zum einen HR sich dessen schon auch bewusst ist und gerade zum Beispiel generative KI auch gern eingesetzt wird schon oder eingesetzt werden möchte, aber teilweise eben die Fähigkeiten noch ein bisschen fehlen oder die Herausforderungen einfach noch da sind für die Unternehmen auch, das gezielt zu machen.
Also wenn wir gleich mal bei dem Thema Digitalisierung, aber auch KI bleiben, wo sehen Sie da denn den größten Mehrwert, aber vielleicht auch die größten Risiken in Bezug auf diese Themen im Personalbereich?
Also ein Riesenmehrwert ist natürlich in dem, dass ich gerade Routineaufgaben beispielsweise eben über KI abwickeln lasse, dass ich zum Beispiel die HR-Business-Partner deutlich entlasten kann, dass die sich auf andere Rollen spezialisieren können, mehr eben in das persönliche Kontakt reingehen können. Wir sehen heute schon, das zeigen verschiedene Studien, dass vor allem im Recruiting KI stark schon eingesetzt wird und dort zu großen Effizienzgewinnen führt. Dass ich eben ja zum Beispiel die ganze Kandidatenansprache KI gesteuert machen kann, die Personalauswahl KI gesteuert abläuft. Wobei auch da kommen natürlich dann schon ethische Probleme ins Spiel oder auch Fragen, wie ist die KI trainiert worden? Suchen wir hier die richtigen Leute? Also insofern, da kommen wir dann gleich eben auch in den Bereich, wo es vielleicht Probleme geben könnte. Aber was andere Studien auch zeigen, dass eben gerade diese Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine definitiv die nächsten Jahre viel verstärkter noch kommen wird. Also wir können uns da gar nicht dagegen wehren. Das wird einfach überrollen. Das ist einfach auch, wir sehen es in Amerika, wir sehen es in China. Dort ist KI ja schon viel weiter sozusagen in der Anwendung und im Einsatz. Und deswegen wird es auch bei uns ganz klar kommen, aus meiner Sicht. Spannend ist natürlich, wir haben in der EU durch den EU AI Act schon stärkere Regulierungen, als wir es eben in anderen Regionen dieser Welt feststellen, was ein Stück weit Innovation auch hemmen kann, wo natürlich die Unternehmen auch so ein bisschen in dem Zwiespalt sind, inwieweit halte ich oder inwieweit ja, habe ich Regularien zu beachten und Richtlinien und andererseits inwieweit zieht der Wettbewerb an mir vorbei. Also es ist ein ganz spannendes Feld, wo wir uns jetzt bewegen drin. Und wenn wir die ganzen Publikationen gerade angucken, die Studien, die kommen, ist ganz, ganz viel halt das Thema KI, was hier eine große Rolle spielt.
Ja, Sie hatten jetzt gerade auch schon angedeutet, so dieses Thema KI hat, oder wenn KI im Recruiting eine große Rolle spielt, dann habe ich eben den Effizienzgewinn, aber natürlich auch das Thema Diskriminierung, denke ich, ist ein großes Thema, weil letztendlich ja die, also ich sage mal, das, was reingeht an Lehrmaterial für die KI, ist natürlich auch das, was rauskommt. Und wenn die KI gelernt hat, was weiß ich, in diesem Berufsfeld sind vor allem Männer erfolgreich, dann werden sozusagen von vornherein gleich alle Frauen ausgeschlossen. Also das ist natürlich ein großes Thema. Was empfehlen Sie denn da vielleicht auch, wie damit vielleicht auch besser umgegangen werden kann?
Ist eine gute Frage. Also natürlich, ich als Unternehmen, die jetzt nicht selber wirklich vielleicht eine KI bauen, ist natürlich wichtig, auf einen Anbieter zu setzen, dem ich vertrauensvoll hier zusammenarbeiten kann, wo ich vielleicht auch eine gute Information darüber habe, wie sind die Daten trainiert worden, wie ist mit dem Ganzen umgegangen worden, inwieweit sind wirklich auch ethische Prinzipien hier gut eingesetzt worden, inwieweit auch das Thema Datenschutz, ne, europäische Datenschutzgrundverordnung muss natürlich gerade in Europa immer auf jeden Fall mit auch beachtet werden. Das Thema Mitbestimmung müssen wir hier im Blick haben. Also da spielen viele Faktoren eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Also zum Beispiel auch, dass ich mit dem Betriebsrat gut zusammenarbeite und vielleicht im Vorfeld auch gut das Ganze teste, ausprobiere, vielleicht eben so ein Projektfeld habe, wo ich reinstarte. Und mir scheint schon das Thema Recruiting für einige Unternehmen auch, was die verschiedenen HR-Bereiche anbelangt, ein Testfeld zu sein. Man muss ehrlicherweise sagen, da ist das Thema Mitbestimmung nicht so, sage ich, dominant, wie jetzt beispielsweise beim Thema Performance Management. Also da zeigen Studien auch, dass Unternehmen sich noch in gewisser Weise scheuen, im Bereich Performance Management wirklich KI einzusetzen, obwohl hier auch große Potenziale wären aus meiner Sicht, aber natürlich da ethische Aspekte nochmal ganz andere Rolle spielen, als vielleicht, wenn es darum geht, jetzt neue Mitarbeitende fürs Unternehmen zu gewinnen. Das sind natürlich aus Sicht des Betriebsrats zunächst erstmal noch nicht Angehörige des Unternehmens und von daher ist man da vielleicht ein bisschen noch freier in dem, was man eben an Daten auswertet. Da geht es vor Gericht rum, ob eben bestimmte Daten aus Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok oder sonst was hätten ausgewertet werden dürfen. Also das ist eben da auch interessant, was da momentan passiert, ja.
Sie haben jetzt gesagt, im Bereich Performance Management würden Sie da auch Potenzial erkennen vom Einsatz von digitalisierten Prozessen oder auch KI. Was wären denn da Beispiele aus Ihrer Sicht?
Also das ganze Thema Big Data bietet natürlich unglaubliches Potenzial. Stichwort People Analytics, dass wir evidenzbasiert hier zukünftig arbeiten. Und es gibt Softwareprogramme, es gibt Möglichkeiten, dass ich beispielsweise Algorithmen drauf schon ansetzen kann, wie die Kommunikation zwischen Mitarbeitenden läuft oder zum Beispiel Augen analysiert werden. Und also es gibt Möglichkeiten, gäbe es, dass ich tatsächlich auch damit Performance messen kann. Die Frage ist, will ich das und ist das ethisch auch im Rahmen dessen, was gemacht werden soll? Wir hatten mal ganz spannend von vor einigen, ja, ein paar Jahren schon einen Gastvortrag von jemand von IBM, der erzählte uns, dass dort Führungskräfte beispielsweise eine Nachricht, automatisch KI-generierte Nachricht bekommen, wo es heißt, Achtung, deine Mitarbeiterin Amelie X hat seit 2 Jahren keine Prämie mehr erhalten. Damit steigt ihre Wechselbereitschaft um X Prozent. Möchte dass sie jetzt eine Prämie erhalte, dann drücke auf A und möchtest du das nicht, drücke auf B. Und wenn man B drückt und also nicht die Prämie auszahlen möchte sofort, dann muss man begründen, warum man das nicht will, damit die KI lernen kann, warum ist das jetzt nicht passiert. Also, also das ist jetzt sozusagen im Bereich Mitarbeiterbindung, aber da wird ja Performance Management, wie lange ist
Ja,
jemand im
spielt auch mit rein.
mit Thema, also mit Performance Management, mit Mitarbeiterbindung eben. Also ich glaube, da gibt es unglaubliche Potenziale, was da zukünftig gemacht werden kann und auch ehrlicherweise in den USA und dergleichen auch schon teilweise wirklich auch genutzt wird. Ne? Also dass Algorithmen einfach meine Arbeit im Hintergrund untersuchen, durchlaufen lassen. Das hängt natürlich ganz stark immer von der Tätigkeit ab, die ich mache. Ne? Also das ist ein Unterschied, ob ich in der Stabsstelle arbeite oder in einem Kundenreferat oder wo ich vielleicht im Callcenter bin oder ob ich jetzt an der Supermarktkasse sitze. Ne? Aber das grundsätzlich kann ich Daten auf alle mögliche Art und Weise auswerten. Das sehen
Ja.
wir ja selber, irgendwelche Sachen von Instagram zugespielt bekommen auf meiner For You-Page oder so, ne?
Ja. Wir sind sehr stark gleich schon draufgesprungen, weil ich hatte das auch gleich als Frage vorbereitet, so dieses Thema Digitalisierung, KI. Jetzt zoomen wir mal noch mal ein bisschen wieder raus. Und mich würde interessieren, was denn noch weitere Megatrends sind, die aus Ihrer Sicht das HR-Management in den nächsten 5 bis 10 Jahren, vielleicht auch 15 Jahren am stärksten prägen werden, außer Digitalisierung und KI.
Mit Sicherheit, was da eng mit zusammenhängt, ist das Thema Förderung lebenslanges Lernen. Das sehen wir ja gerade durch den demografischen Wandel getrieben, dass in vielen, vielen Bereichen Arbeitskräfte und Fachkräfte fehlen und die Unternehmen teilweise einfach Schwierigkeiten haben, Positionen nachzubesetzen. Wobei man dann ehrlicherweise sagen muss, wir haben momentan, sehen wir, dass wir schon von einem Arbeitnehmermarkt ein Stück weit zu einem Arbeitgebermarkt wieder gewechselt sind in manchen Bereichen, einfach durch die wirtschaftliche Krisensituation, die wir zum Beispiel in Deutschland einfach die letzten Zeit hatten. Aber nichtsdestotrotz, langfristig werden einfach Menschen fehlen. Ja, also es sei denn, es wird durch Zuwanderung, jetzt gerade wenn wir Deutschland uns angucken, das Ganze aufgefangen. Aber auch selbst wenn wir Zuwanderung haben, müssen auch die Menschen in den Arbeitsmarkt oder auch in mein Unternehmen integriert werden. Also das Thema Personalentwicklung, Lernen ist aus meiner Sicht auch ein ganz wesentlicher Faktor. Und jetzt wieder den Bogen rüber zur Digitalisierung. Auch da muss ich die Menschen fit machen für die digitale Welt. Also das ist ein weiterer ganz großer Aspekt. Dann spannend ist natürlich das Thema hybride Arbeitswelten. Also das ist ja durch Corona ganz stark hochgekommen. Eine Studie der Uni St. Gallen hat gerade gezeigt, dass das die letzten 3 Jahre eher so ein bisschen wieder am Abflauen war, das ganze Thema New Work oder New Culture. Aber gerade wenn wir so die Bedürfnisse der Generation Z uns angucken, setzen die schon sehr stark wieder auf das Thema, wie kriege ich eine gute Work-Life-Balance, vielleicht
Ja.
sogar 4 Tage. Es muss natürlich alles bezahlbar sein. Also von daher, manchmal sage ich zu meinen Studierenden, die ja aus der Gen Z sind, ja, ihr könnt leichter jetzt eigentlich die Anforderungen stellen. Jeder würde gern kürzer arbeiten zu gleichem Lohn. Aber das war halt früher vielleicht weniger möglich, weil es genügend Arbeitskräfte ka gab. Heute können die vielleicht eher Forderungen stellen, weil es halt weniger Arbeitskräfte gibt. Aber grundsätzlich, das wird sich einfach zeigen, wie die wirtschaftliche Situation ist und auch wie da die Digitalisierung wieder reinspielt. Ne? Also wenn dann irgendwelche Jobs durch eine KI ersetzt werden, braucht vielleicht mal gar nicht mehr so viele Mitarbeitende. Aber die, die da sind, und da haben wir zum Glück in Deutschland ja auch einen sehr guten Kündigungsschutz für die Arbeitnehmenden, die müssen halt fit gemacht werden für die neue Welt. Deswegen also lebenslanges Lernen neben dem hybriden Arbeiten, dass ich eben vielleicht eben auch die Möglichkeit biete, an verschiedenen Orten zu arbeiten, stärker vielleicht auch auf ergonomische Aspekte einzugehen, wenn eben eine alternde Belegschaft da ist, um hier sozusagen das zu unterstützen, dass sie noch länger eben arbeitsfähig bleiben, meine Mitarbeitenden, den Fokus eher auf Mitarbeitende zu richten. Und was ein Thema, was vielleicht ein weiterer Trend, der momentan jetzt nicht so gehypt ist, aber der mal gehypt war vor nicht so langer Zeit und auch meines Erachtens wieder kommen wird, ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Also nach Arbeiten, der ökologische Aspekt ist leider gerade ein bisschen so in den Hintergrund gedrängt worden, wobei durch die COP, was ja gerade in Brasilien stattfindet, auf alle Fälle dieses Thema Klimawandel ein ganz großer Aspekt sein muss für uns alle. Und da kann HR natürlich langfristig auch auf jeden Fall mit unterstützen, ne? Also sowohl was die ökologischen Aspekte anbelangt, aber auch soziale Aspekte, die auch in die Nachhaltigkeit ja mit reinspielen, neben den ökonomischen Aspekten, ist das aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiger Aspekt, den wir nicht aus den Augen verlieren sollten.
Ja, genau. Ich war jetzt auch eben der Gedanke, dass ja bei Nachhaltigkeit ja im Grunde immer diese drei Aspekte betrachtet werden, soweit ich weiß, ökologisch, ökonomisch und sozial. Einfach
Genau.
nochmal so, genau.
Bottomline, die es ja auch genannt wird, aus dem
Ja.
amerikanischen Englischen der Begriff. Genau, dass das eben diese, und da ist natürlich HR, was das Soziale und aber auch das Ökologische anbelangt, eben auch mit gefordert und kann da unglaublich viel bewirken, sei es über die Führung, sei es über die Personalentwicklung, sei es im Recruiting, welche Leute ich rekrutiere. Das alles sind Aspekte, die darauf einzahlen können. Und ich komme ja auch aus dem internationalen HR-Management, auch da spielen natürlich nachhaltige Aspekte eine wichtige Rolle. Rein, wenn ich das Ökologische anschaue, wie viele Heimreisen hat ein Expat, ja? Oder was verschiffe ich alles, wenn ich jemanden auf eine Auslandsentsendung setze? Also das sind auch Aspekte, die im Bereich Global Mobility in den Unternehmen auch verstärkt diskutiert und analysiert werden und geschaut wird, was kann ich hier eigentlich noch verbessern? Oder wie viele Leute müssen überhaupt auf Dienstreise geschickt werden? Also da hat uns Corona ja auch viel gezeigt, was eigentlich auch inzwischen virtuell geht, ne?
Ja. Ein Stichwort, das Sie genannt haben, da würde ich jetzt auch gerne nochmal näher oder vermehrt drauf blicken. Sie hatten jetzt schon von der eher einer alternden Belegschaft auch gesprochen, beziehungsweise das Zukunftsinstitut formuliert eben, glaube ich, auch den Migrant Silver Society. Also, dass ich mich sozusagen auch, ja, was ich Menschen bis ins hohe Alter aktiv sind, sich vielleicht auch noch mal neu erfinden, sich vielleicht auch beruflich noch mal neu erfinden. Also welchen Einfluss wird das vielleicht noch haben?
Mit Sicherheit auch einen großen Einfluss. Also zum einen, wie gesagt, habe ich eben Arbeitnehmende bei mir im Unternehmen, die ich ja auch nicht für die Tür setzen möchte und einfach nicht so einfach kann, die älter werden. Das heißt, dass ich ihnen hier Potenziale biete, wo sie sich weiterentwickeln können im Unternehmen, dass ich ihnen Möglichkeiten aufzeige und auch das brauche, das Wissen der Menschen. Ne? Also auch hier zum Beispiel den Übergang im Wissensmanagement schaffe. Das wird jetzt in den kommenden Jahren auch nochmal eine spannende Sache sein, denn die große Babyboomer-Generation geht in Ruhestand. Wie schaffen die Unternehmen dieses Wahnsinnswissen, dieses Erfahrungswissen, was da ist, für Babyboomer-Generation zu übertragen auf die neue Generation? Das habe ich damals bei der Allianz erlebt, als ich Anfang ja, der Nullerjahre, also 2004, bin ich zur Allianz gekommen. Da hatten wir noch IT-Programme, die kannten nur unsere früheren oder älteren Kolleginnen und Kollegen, die aber gerade dabei waren, in Ruhestand zu gehen. Und die Jungen von der Uni kamen, die kannten diese Programme gar nicht mehr, aber wir haben das dringend gebraucht, um überhaupt auf die Daten zugreifen zu können. Wie schaffe ich auch hier ein gutes Wissensmanagement? Und ja, auch inwieweit, wenn eben Arbeitskräfte am Markt fehlen, Stichwort War for Talents, ich kann natürlich versuchen, international zu rekrutieren, aber ich kann eben versuchen, auch die Menschen vielleicht wieder vom Arbeitsmarkt, die vielleicht schon in Ruhestand gegangen sind, wieder reinzuholen. Also Bosch beispielsweise hat ja so Seniorberater, wo sie praktisch Mitarbeitende, die inzwischen im Ruhestand sind, immer wieder für Projekte reinholt und die auch länger noch ans Unternehmen bindet. Mein eigener Vater hat bis jetzt, der ist jetzt 80, bis vor kurzem auch noch, war beruflich sehr aktiv und hat viel gemacht. Warum dieses Potenzial nicht nutzen? Ne? Also
Ja.
Natürlich auch wir Frauen mit Thema Kinderbetreuung und so weiter können natürlich verstärkt versucht werden, in den Arbeitsmarkt reinzuholen, aber auch da gibt es Grenzen. Und deswegen, warum nicht schauen, dass wir die Leute, die auch gerne später arbeiten wollen, auch wenn sie über 65 sind, Der Hebel geht ja nicht von jetzt auf gleich, wird umgelegt, ne? Sondern die haben ja einen Wahnsinnserfahrungsschatz und Wissen, das sie sich angeeignet haben. Und das kann sehr, sehr wichtig und notwendig sein für die Unternehmen.
Ja. Ja, spannend auch die Geschichte von ihrem Vater. Da denke ich gleich an meine Eltern, weil mein Vater auch jetzt neue berufliche Projekte auch gerade angeht und meine Mutter gerade an der Fernuni Hagen auch eine Weiterbildung macht. Also sozusagen auch, ja, sich jetzt da beruflich nochmal weiterentwickeln will oder auch einfach nochmal was Neues auch ausprobieren will. Also super spannend dann.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Unternehmen da die Offenheit haben. Natürlich, in dem Moment, wo es immer um Kosteneinsparungen geht, wir gucken halt immer auf die älteren Mitarbeitenden und versucht immer hier irgendwelche attraktiven Angebote zu machen, dass die eben dann doch aus dem Unternehmen ausscheiden. Meistens haben die natürlich teurere Arbeitsverträge, verdienen mehr und dergleichen. Aber es ist auf lange Frist aus meiner Sicht schade und vielleicht teilweise auch ein bisschen kurzfristig gedacht, gerade im Hinblick auf den demografischen Wandel. Wenn ich jetzt die ganzen Ingenieure vor die Tür setze, beispielsweise in ingenieurlastigen Unternehmen und weiß, eigentlich habe ich da schon jetzt einen Fachkräftemangel, dann passt das für mich einfach nicht so richtig zusammen. Ja?
Ja.
Und da Angebote zu setzen und eben über Teilzeit arbeiten oder wie gesagt, die hybriden Arbeitswelten bieten aus meiner Sicht enorm viel Potenzial. Das ganze Stichwort New Work, was aber eben nicht nur das Thema Teilzeit oder mobiles Arbeiten beinhaltet, sondern auch das sozusagen, inwieweit ich eben eine offenere Führungskultur hier eröffne. Das alles sind meines Erachtens Aspekte, die hier eine große Rolle spielen zukünftig.
Ja. Jetzt schauen wir noch mal so ein bisschen in die Glaskugel und schauen sozusagen in die Zukunft. Sagen wir mal, wir schauen 10 Jahre in die Zukunft. Wie sieht Ihrer Meinung nach jetzt zusammenfassend sozusagen HR oder Personalmanagement oder Personalwesen, sage ich mal, das ist vielleicht noch so ein bisschen allgemeiner, 2035 aus? Was wird da wichtig sein?
Also wir werden aus meiner Sicht zwei große Sachen erleben. Das eine ist, Routineaufgaben werden ganz stark digitalisiert sein, durch KI abgedeckt sein. Und da ist auch ganz notwendig, dass in den HR-Abteilungen diese digitalen Prozesse gut laufen, dass die Mitarbeitenden fit sind, das alles gut einzusetzen. Und gleichzeitig parallel dazu aber das Thema Soft Skills auch eine große Bedeutung spielt. Also dass dieses menschliche Arbeiten, das, was sozusagen die freie Zeit, die ich gewinne, indem ich die Routineaufgaben nicht mehr machen muss, ich dann einsetze dafür, dass eben der persönliche Austausch, der persönliche Kontakt, dass das verstärkt wird. Weil das kann die KI in der Form aus meiner Sicht nicht leisten. Und wir sind humane Wesen, also diese zwischenmenschlichen Beziehungen spielen einfach eine große Rolle nach wie vor. Und deswegen einerseits das Thema Digitalisierung, evidenzbasierte Personalarbeit, also Stichwort People Analytics, das wird noch mehr Einzug halten, KI und auf der anderen Seite aber trotzdem der Fokus auch auf Soft Skills, auf diese persönliche Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden und dem da vielleicht auch wirklich mehr gerade die HR-Business-Partner wirklich in den Austausch mit den Führungskräften zu gehen, die zu beraten, wie kann ich die Unternehmensstrategie gut umsetzen, die hoffentlich von HR mit Stück weit eben beeinflusst wurde. Das sind aus meiner Sicht die zwei großen Bereiche, die hier laufen.
Also, was mir da noch einfällt, ist, dass ich eine Studie gesehen, ich müsste noch mal die Quelle raussuchen, aber dass auch befragt wurde, was denn so die häufigsten Anwendungsfälle von KI auch sind. Und da ist ganz vorne dabei, also unter den Top 3 auf jeden Fall, so das Thema Beziehung, Therapie, Kommunikation, Austausch. Also dass sozusagen Menschen KI auch heute schon nutzen, um ja sozusagen me menschliche Kommunikation, auch menschliche Freundschaft vielleicht, auch menschliche Beziehung zu ersetzen. Also ich sehe das auch sehr kritisch in dem Sinne. Oder ich kann mir halt vorstellen, dass das jetzt vielleicht auch so ein Hype ist, das einfach mal auszuprobieren, aber ich kann mir schon vorstellen, so wie Sie es jetzt auch gesagt haben, dass mittel- und langfristig wir trotzdem wieder zu den menschlichen Beziehungen zurückkommen werden.
Ja. Also würde ich auf jeden Fall so sehen. Es gab eine Studie von Kiembaum und Bundesverband der Personalmanager und da war beispielsweise eben ganz stark genannt Automatisierung von Routineaufgaben, Automatisierung von administrativen HR-Prozessen, Pay-Service-Portale, wo ganz stark eben da die Änderungen stattfinden werden durch generative KI. Aber zum Beispiel diese Interaktion mit zwischen Führungskräften und Businesspartner, mit den Fachabteilungen, die Sachen, dass die bleiben meines Erachtens auch zukünftig nach wie vor eher wirklich in der menschlichen Funktion und weniger autodurch generiert. Also sehe das kritisch, wenn ich, klar, wenn ich kann mit einer KI im Chatbot reden, okay, wie viele Urlaubstage habe ich noch oder bitte ändere hier meine Adresse oder dergleichen. Das ist kein Problem. Aber wenn das schwierigere Themen geht und das geht, und das ist ja eigentlich die ursprüngliche Rolle bei HR Business Partner, dass ich wirklich sozusagen hier Führungskräfte auch strategisch beraten kann. Das ist, also da kann ich eine KI als Unterstützung nutzen, um mir hier gute Informationen geben zu lassen, datengetrieben sozusagen hier gute Entscheidungen vorzubereiten. Aber ich denke, aus meiner Sicht ist das nach wie vor eine Sache, die eben die Menschen nachher auch in Zwischenmenschlichen müssen.
Ja, wir haben ja jetzt auch für die Coaching-Tätigkeit mal ausprobiert, so einen Custom-GPT zu erstellen, also sozusagen auf der Basis von ChatGPT. Und da habe ich der KI sozusagen angelernt, ein Verfahren, das ich normalerweise im 1-zu-1-Coaching verwende, für die Vorbereitung von dem Mitarbeitergespräch und was kommt am Schluss dann raus, wenn man dann seine ganzen Informationen da eingegeben hat. Dann kommt sozusagen ein Leitfaden raus für das Mitarbeitergespräch mit Kommunikationsmitteln, Fragen, Sätzen, die man verwenden kann im Gespräch und nochmal Tipps für das Mitarbeitergespräch. Aber ich bin sozusagen da auch teilweise verzweifelt, weil ich mir immer gedacht habe, irgendwie menschlich würde ich das in dem Coaching-Gespräch doch nochmal anders machen. Also es ist jetzt ganz schön, das irgendwie nochmal zusätzlich zu haben, auch für potenzielle Coaching-Kunden, Kundinnen. Aber es ersetzt meiner Meinung nach einfach nicht das Coaching und diese menschliche Interaktion.
Empfinde ich genauso. Und also wenn ich so sehe, die Corona-Pandemie, als wir eben beispielsweise die Vorlesungen alle nur online gemacht haben, das war für die Studierenden doch für viele extrem schwer. Also auch diese Isolation und das alleine zu Hause arbeiten. Und ich habe vorhin schon gesagt, wir sind humane Wesen. Ja? Also also diese Interaktion miteinander, das ist einfach was ganz, ganz Wichtiges auch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Homeoffice beispielsweise in den Unternehmen komplett abschaffen wollte. Ja, also das auf keinen Fall. Ich finde diese Errungenschaften, die uns auch Corona da gebracht hat, mit dem, dass wir gesehen haben, mobiles Arbeiten bringt enorme Vorteile. Flexibilisierung bringt Vorteile, da würde ich sagen, sollten wir nicht wieder zurückgehen, ja, auf den Stand, wie wir überhaupt ohne waren, komplett davor. Aber dass man sich eben auch wieder immer wieder mal im Unternehmen trifft, dass man eben doch in der Kaffeeküche mal Gespräche führt oder gemeinsam Mittagessen geht oder dergleichen. Oder bei uns eben in den Vorlesungen. Wir haben jetzt wieder Präsenzvorlesungen und die Interaktion zwischen uns Professorinnen und Professoren mit den Studierenden ist wichtig, aber natürlich vor allem auch die Studierenden untereinander, ja, also dass die sich treffen, dass die sich austauschen können, dass die Netzwerke bilden. Das ist in der virtuellen Welt aus meiner Sicht, und das hat diese Corona-Zeit über mehrere Jahre gezeigt, nicht so möglich, wie eben es im Live-Betrieb geht. Und das ist für mich genauso meines Erachtens auch im Unternehmen das Wichtige. Und deswegen KI kann super unterstützen und ist sehr, sehr wichtig und wird in vielen Bereichen Einzug halten. Aber der Mensch und dieses Menschliche, das ist meines Erachtens das, was wir weiter ausbauen werden die nächsten Jahre.
Jetzt lassen Sie uns noch mal auf Kompetenzen schauen. Wir haben ja jetzt, oder Sie haben ja jetzt so ein Zukunftsbild entwickelt, oder auch wir haben über Megatrends gesprochen, über Entwicklungen, die Sie beobachten oder die auch durch Studien herausgefunden wurden. Und ja, in welche Richtung wird es gehen? Jetzt würde mich noch mal interessieren, welche Kompetenzen müssen denn HR-Verantwortliche in Zukunft entwickeln oder besitzen, um eben in dieser neuen Arbeitswelt erfolgreich zu sein?
Also es sind Dinge, die auch bisher schon gegeben sind. Natürlich das Thema Arbeitsrecht spielt bei uns in Deutschland oder auch in Europa eine große Rolle. Ja, wir haben aus meiner Sicht gute Regularien, die eben die Arbeitswelt strukturieren. Also das wird nach wie vor auch zukünftig ganz klar ein wichtiger Aspekt sein. Soft-Skill-Kompetenzen, die ich mitbringe. Und dann aber natürlich das ganze Thema digitale Kompetenzen, dass ich eben mit Big Data umgehen kann, digitales Know-how habe, mit KI das gut nutzen kann. Also beispielsweise haben wir bei uns jetzt auch zukünftig ein eigenes Fach Business Analytics eingeführt, dass wir eben alle Business-Studierenden bei uns mit einem Data Science Know-how rausbringen wollen, obwohl die nicht IT studiert haben, dass sie aber in der Lage sind, Daten zumindest auszuwerten oder vielleicht auch selber zu generieren und es entsprechend zu strukturieren, auszuwerten, die richtige Entscheidung draus zu treffen. Das gehört für HR aus meiner Sicht genauso mit dazu auf jeden Fall. Ja.
Okay, also das ist sozusagen einmal dieser Analytics-Bereich, dieses Umgang mit Daten, Auswertung von Daten. Gibt es noch weitere Aspekte, die wichtig sind?
Gut, ich bin BWLerin, von daher komme ich natürlich aus der betriebswirtschaftlichen Ecke und halte auch die Dinge für wichtig, also Dinge, die wir auch den Studierenden in unserem betriebswirtschaftlichen Studium vermitteln, dass man eben die verschiedenen Personalprozesse kennt, dass man weiß, was sind Kostentreiber beispielsweise, auf was für Aspekte muss ich hierbei achten, wie kann ich aber auch beim Thema Führung Mitarbeiter motivieren, wie kann ich eben die optimal unterstützen, Thema Gesundheitsmanagement, dass ich hier Kenntnis drüber habe im Bereich Talenteförderung, Personalentwicklung, im Recruiting die richtigen Leute setzen. Also natürlich würde ich sagen, von den Sachen, die bisher schon im HR-Management relevant sind, wird es nicht weniger, ne? Also das, leider sagen die Kompetenzen, die wir uns aneignen sollten, werden eher mehr als weniger, aber bestimmte Routineaufgaben können wir eben stärker von KI auch übernehmen lassen, dass wir einfach zum beispielsweise jetzt schon Stellenausschreibungen nicht mehr selber schreiben, sondern dass eine KI das für uns macht, ne?
Ja. Eine Frage, die jetzt bei mir noch so hochgeploppt ist, ist, wie können denn auch Unternehmen oder Unternehmensleitende, sage ich mal, ihre Mitarbeiter oder auch HR dabei unterstützen, in diese Zukunft zu gehen. Also was ist da wichtig von Unternehmensseite?
Personalentwicklung kostet Geld und das Geld jetzt schon auf jeden Fall bereitzustellen. Teilweise wird es jetzt regulatorisch auch schon erwartet, dass eben die Unternehmen hier KI-Schulungen anbieten für die Mitarbeiter. Das ist ja schon eine Vorgabe aus dem EU-AI-Act. Aber dass eben zudem hier auch die richtigen Prozesse laufen können, dass die richtigen ja, sag mal, so Softwareprogramme oder Hardwareprogramme vorhanden sind. Und natürlich, wir haben ganz am Anfang über das strategische Thema gesprochen, dass ich HR nicht nur als Erfüllungsgehilfe sehe, der irgendwelche administrativen Paywall-Geschichten abhandelt, sondern wirklich strategisch auch hier den Fokus drauf habe. Und ein Stichwort, das haben wir jetzt noch gar nicht so angesprochen, aber natürlich immer im Hintergrund mitläuft beim War for Talents, dass wir über Employer Branding sprechen. Und das ist ja eben auch eine strategische Ausrichtung, die von oben her kommen sollte. Und da braucht HR ganz klar die Unterstützung der Geschäftsführung, der Unternehmensleitung, dass hier alle am gleichen Strang ziehen, sage ich mal. Ne?
Ja, sehr schön. Okay, allerletzte Frage. Und zwar zum Abschluss würde mich noch interessieren, was wünschen Sie sich denn persönlich, also wenn Sie einen Wunsch äußern dürften, was wünschen Sie sich persönlich für die Zukunft von Arbeit, Führung und HR?
Ich würde mir wünschen, dass es ein gutes Miteinander ist. Gerade das Thema New Work, mobiles Arbeiten finde ich, oder hybride Arbeitswelten, unglaublich spannend und glaube ich, dass da wichtig ist, dass da auch zukünftig weiter reingegangen wird, die Mitarbeitenden auch im Rahmen der Digitalisierung gut fit gemacht werden. Natürlich müssen wir die geopolitischen, wirtschaftlichen Restriktionen immer im Blick haben. Und wünschenswert wäre natürlich, wenn ja die Firmen da zukünftig wieder mehr Freiraum haben zur Gestaltung, zur Entwicklung und weniger auf Kosteneinsparungen gucken müssten.
Ja, sehr schön. Okay, super. Vielen lieben Dank für die Einblicke und die Expertise. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viele Impulse mitnehmen können. Vielen Dank und ja,
Danke.
schön, dass Sie dabei waren.
Herzlichen Dank, hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank.
Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal bei der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, eine gute Zeit. Kennst du schon meine beiden Ausbildungsprogramme? Im Februar 2026 startet sowohl die Ausbildung für Führungskräfte als auch wieder eine neue Runde in der Gruppe der Ausbildung zum Führungskräfte-Coach. In der Ausbildung für Führungskräfte lernen Führungskräfte in einer Kleingruppe alles, was sie brauchen für ganzheitliche Führungskompetenz. Und in der Ausbildung zum Führungskräfte-Coach zeige ich dir, wie du Führungskräfte coacht, qualitativ hochwertig und wissenschaftlich fundiert. Du findest die Links zu beiden Ausbildungen in den Shownotes und ich freue mich, wenn du reinschaust und natürlich, wenn du dabei bist.